nicht Angst haben, dass es jetzt dreimal so lange dauert, als wenn der Toni da ist, weil wir heute gleich dreimal haben. Aber Toni hat mich gestern auf die Nacht angerufen und hat gemeint, ob ich vielleicht auch kleine Gedanken hätte. Und sage ich, ja, irgendwas werden mir schon einfallen. Aber als erstes möchte ich jetzt einmal die zwei Mädels danken, die das da so super machen. Weil es ist immer ein Unterschied, aus was von einer Perspektive man das anschaut. Wenn man hinten sitzt, wie sie auch gesagt haben, da ist man gar nicht so nervös und da denkt man sich eigentlich gar nichts. Und kaum hat man die Position gewechselt, schaut es ganz anders aus. Und das kann ich ganz gut nachvollziehen, weil im Vorhinein, ja, da passt es schon, da ist das nicht so. Wenn man dann mal vorne steht, es geht schon. Aber jeder, der noch nicht mal vorne gestanden ist, kommt einfach mal vor, sagt einmal was, gibt es einmal ein Zeugnis, dann kann man mitfiebern, da kann man nachvollziehen, wie es denen geht, die da vorne stehen. Bei manchen schaut es ganz locker aus, bei manchen schaut es aber ein bisschen verkrampft aus. Aber wenn man nur hinten sitzt, sieht man es einfach nur aus einer Perspektive. Also, gell, so ist es, so schnell steht man auf der anderen Seite. Aber es ist eigentlich alles ganz toll und es ist einfach schön, wenn aus den eigenen Reihen Leute nachkommen, die einfach Verantwortung und einfach was angehen und einfach auch was übernehmen. Und das finde ich einfach toll. Gefällt mir. Und ja, ich mache jetzt, also ich habe für die, die es nicht mitgekriegt haben, ein neues Hüftgelenk gekriegt und bin jetzt momentan also auf einer ambulanten Rehabilitationsmaßnahme. Und dann sind wir am Freitag, da kann man auch Mittag essen, wenn die Anwendungen über Mittag drüber gingen, da sind wir halt beieinander gesetzt beim Mittagessen, also ein zusammengewürfelter Haufen. Das erste, das man da so ungefähr dann redet, ja, was hast denn du? Hast du eine Schulter oder hast du ein Knie oder hast du eine Hüften? Jeder hat eine Schulter und ein Knie und eine Hüften in dem Sinn, aber weiß man ja, irgendeine Operation oder eine Schwierigkeit oder eine Behandlung. Und das nächste ist dann schon meistens, was hast du zum Essen ausgewählt? Ja, gut, ich meine, da ist man schnell auf dem gleichen Niveau. Es hat nur zwei Essen gegeben zum Auswählen, also entweder Fisch also oder ein Gemüsebrätling, so ungefähr. Ja. Also beides ohne Fleisch und dann haben wir halt so angefangen, ganz belanglos so uns über das Thema zu unterhalten und vom Fleisch und ja, dass eigentlich ganz gut ist, wenn man mal was anderes isst und nicht immer Fleisch und wenn man also sage jetzt mal von 25 Jahren bis gute, mehr oder knapp bis 60 Jahre waren wir so beieinander gesetzt. Und einer war aus der Bank, einer war Handwerker, Hausfrau und. Also ganz, ganz gemischt sind wir halt so beieinander gesetzt. Und die einen, ja, der Ältere hat schon gesagt, ja, früher war das eigentlich nicht so normal, dass man jeden Tag oder jeden Wochentag Fleisch gekriegt hat, sondern da hat am Freitag hat's da dann nur Mehlspeise gegeben. Weil das war einfach irgendwie von der Tradition oder vom, ach, er hat es gar nicht so gewusst, warum das so war, war halt früher so. Aber heute ist das eigentlich anders. Und da, also in der Klinik, da gibt es Freitag gar kein Fleisch. Naja, gut, gibt es halt kein Fleisch. Ist ja nicht so tragisch. Wir sind dann draufgekommen, es ist jeder eigentlich übersättigt, weil jeder zu jeder Tages- und Nachtzeit sie mehr oder weniger nehmen oder kaufen oder holen kann, was er will. Und von wo es das kommt, haben eigentlich wirklich die wenigsten oder keiner mehr gewusst, was jetzt da mit dem Freitag oder so sich das auf sich hat. Und dann haben wir da so ein bisschen diskutiert. Dann sind wir auch draufgekommen, ja, das mit Weihnachten wissen ja auch teilweise manche schon nicht mehr, was jetzt da Weihnachten bedeutet. Und ja, dann haben wir so ein bisschen diskutiert und geredet. Und dann auch von den Esskulturen, von den Familien daheim, wie es so läuft. Und auf einmal hat der ein bisschen Ältere gesagt, er ist ein Handwerker und Kinder, also ist halt auch mit Handwerker beieinander, sagt er, stellt euch vor, ich habe jetzt vor einem Zeitl mit einem Handwerker geredet, der hat bei einer Familie was gemacht, daheim am Haus und ist dann zum Mittagessen eingeladen worden. Stellt euch vor, die haben gebetet vor dem Essen. Alle haben ein bisschen betroffen geschaut. keiner hat gewusst, was er jetzt mit der Aussage anfangen soll, dann sage ich ja, machen wir eigentlich auch immer. Aber ich habe nicht gebetet gehabt vor dem Essen, wo ich angefangen habe. Also ich bin unter 5, 6 andere Leute gesetzt, Leute aus der Welt, und ich habe nicht einmal für mich selbst im Stillen gebetet, sondern ich habe mich, ja, so die Welle ist halt so durchgegangen, hat man halt so über dieses und jenes geredet und hat einfach zum Essen angefangen, ohne dass man dem Herrn jetzt gedankt hat, dass man da das Essen kriegt. Ja, man kriegt es halt, Krankenkasse zahlt es, ist ja in Ordnung. Aber wie schnell ist man weg von dem, wo man eigentlich macht, und wie schnell outet man sie nicht als Christ, ganz schnell. Also wenn wir mit der Familie, also meine Familie, wenn wir unterwegs sind, wenn wir in der Wirtschaft, sage ich jetzt mal ganz, denkst bei McDonald's, beten wir vor dem Essen, ganz normal. Aber weil wir halt beieinander sind, weil wir eine Familie sind, weil wir mehr oder weniger auch wenn 50 oder was rundum sitzen, weil wir unter uns sind. Aber wenn man jetzt allein irgendwo ist, wie outet man sie? Wie gibt man sie nach außen? Man, es war jetzt dann ja, das Thema dann schnell wieder vorbei, da an dem Tisch, es ist wieder weitergegessen worden und über den Geschmack oder Nicht-Geschmack des Essens diskutiert worden, aber einfach der Gedanke hat mich dann nicht mehr loslassen, wie schnell vergisst man seine Wurzeln, wie schnell vergisst man seine Familie, wie schnell, weil man einfach woanders mitschwimmt. Und es ist das, wo der Herr einfach von uns sagt, wir sollen das Salz sein, das Salz der Erde, wir sollen den anderen Geschmack geben, wir sollen Geschmack weitergeben und wir sollen nicht den Geschmack von den anderen annehmen, weil der Geschmack ist fad von den anderen, sehr fad. Und die wissen nämlich gar nicht mehr, was jetzt Sache ist und was, warum sei, sollte oder nicht ist. Und das ist nicht in Ordnung. Und ich habe mir es wieder einmal, nicht das erste Mal, vorgenommen, dass ich einfach für den Herrn besser einstehe. Ich habe ja nichts zum Verlieren, ich habe nur was zum Gewinnen. Und der Herr hat für uns so viel verloren. Und wir haben durch das, wo er verloren hat für uns, einfach gewonnen. Und wir können von seinem Sieg leben. Und ich habe mir es vorgenommen, einfach seinen Sieg wieder, naja, ein bisschen, also soweit mein Mut geht, ein bisschen mehr nach draußen zum Drang. Und jeder hat die Möglichkeit, ist ganz egal wo und wann. Und da dir ich auch vielleicht, ja, ein bisschen ins Herz legen, wieder ein bisschen mehr Mut oder ein bisschen mehr Salz in der Suppe zum Sein. Danke. Ich möchte jetzt meinen Bruder Führer rufen, dass der den nächsten Teil macht.
Franzl, danke. Also ich brauche das Pult da schon. Nicht zum Krücken anlernen, sondern zum Unterlagen drauflegen. Und zwar, mir bewegt seit einiger Zeit ein Thema, und das Thema, das heißt Vertrauen. Die Leute, die bei uns in der Hauszelle sind, die haben das schon mitgekriegt, da haben wir letztes Jahr drüber geredet, über das Vertrauen. Und zu dem Thema mag ich euch was vorlesen, aus dem 2. Korinther, 1,9. Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, also das ist der Paulus und der Timotheus, die sind unterwegs, bin auf einer Reise in Asien. Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden über Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und der hat uns aus so großer Todesgefahr errettet und wird uns erretten. Auf ihn hoffen wir, dass er uns auch ferner erretten werde, wobei auch ihr durch das Gebet für uns mitwirkt, damit von vielen Personen für das uns verliehene Gnadengeschenk gedankt werde, durch viele für uns. Das ist jetzt ein bisschen, ich meine so, die Schreibweise, nicht so üblich auch für uns, aber wenn Paulus da schreibt, ich meine, Paulus kennt man früher als Saulus am Anfang, er war ja schon einer, der schon hingelangt hat, Kinder, und das war also kein kein so Mimose, würde ich jetzt mal sagen. Also der Paulus, der hat schon gewusst, was Sache ist und hat sich auch nicht leicht selber für irgendwas gefürcht. Aber wie er da unterwegs war, wenn er dann schreibt, dass er übermäßig beschwert worden ist, also er und seine Kumpane, über Vermögen und dass sogar am Leben verzweifelt sind. Das heißt praktisch, dass die zwei eigentlich sie nicht mehr draus gesehen haben. Wenn man auf Boris sagt, dass sie einfach nicht mehr gewusst haben, wie es weitergehen soll, weil einfach der Tod, der Untergang so nach und war. Vielleicht war es mit dem Schiff, es geht nicht draus hervor aus dem Text, was dort passiert ist. Und wenn sie dann praktisch ihr eigenes Vertrauen, also das Vertrauen, das sie auf sich selber gehabt haben, wenn man jetzt auf dem Schiff war, dann kann man irgendwie was machen, man Segel oben da, wo dann es aufhört, einen Anker oder über Bord springen, irgendwas kann man irgendwie machen. Auf alle Fälle war irgendwie nichts mehr zu machen und sie haben dann so gedacht, so interpretiere ich das, wenn es heißt, sondern auf Gott in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Das ist für mich so, als wären sie in einer Lage gewesen, wo es praktisch einfach schon damit gerechnet haben, dass sterben. Und dass praktisch in der Lage waren, auf der Stufe, dass praktisch von Totenseite her schon darauf hoffen, dass Gott sie wieder auferwecken kann. Also da muss wirklich weit gefeit haben. Da waren sie sicher total am Ende. Und ja, das Gute war aber das, dass das Vertrauen auf sich selber, das haben sie verloren gehabt in der Situation, aber nicht das Vertrauen auf Gott. Und die Position war wirklich brutal schwer. Und er schreibt in der Situation aber, dass Gott der ist, der ihn aus dem Toten auferwecken kann und auch darüber hinaus. Der Max hat zuerst gefragt, ob ihr schon mal in einer Lage wart, wo es eigentlich so gegangen ist, als wir erben. Und ich frage mich auch, ob man in so einer Lage schon mal war, als wir das vorgewendet haben, dass wirklich das Leben aufgrund von irgendeinem Ereignis so in Gefahr war, dass man schon damit gerechnet hat, dass es nicht mehr weitergeht. Und da möchte ich ein kleines Zeugnis drüber geben, das ist zwar schon über 20 Jahre her, und es war in der Zeit, wo ich praktisch dabei war, im Nachhinein kann ich sagen, Jesus zum Suchen, aber das war nicht so, dass ich gesagt habe, so, ich suche jetzt Jesus oder irgend sowas, sondern das hat sich einfach so ergeben. Ich habe euch schon einiges an Zeugnissen erzählt, im Laufe von einigen Jahren immer wieder Dinge passiert, die wo ich im Nachhinein dann sagen kann, da hat Gott bei mir angerufen und hat gesagt, Hans, wie schaut es jetzt aus, kommst du jetzt doch nicht mal zu mir. Und das war auch so eine Situation, aber ich habe das damals nicht überblickt. Auf alle Fälle habe ich einen Bergtour gemacht, der große, aufs Wiesbachhorn, weil Spezi und ich, wir waren schon spät genug dran, da fahren wir auf 2000 Meter rauf, ist also ein Stausee, und dann geht es noch 800 Meter auf die Hütten und dann geht es nur mal auf 3.500 Meter auf den Gipfel. Und den ersten Tag schauen wir halt erstmal mit so einem Aufzug, kommen wir da hinfahren praktisch in dem Ausgangspunkt, wo der See ist, und da waren wir. Es war schon spät Nachmittag, also wie gesagt, eigentlich zu spät. Und dann ist ein Gewitter gekommen, ein richtiges Wetter, wenn man auf Bayerisch sagt. Und wir haben dann in so einer, was eine kleine Unterstelle, über so eine Bushaltestelle, und da haben wir gewartet, bis das Gewitter weggegangen ist. Wir haben das beobachtet, das ist von Westen gekommen und dann so vorbei, da an dem Berg, wo da oben waren die Hütten, und dann nach links hin, und dann war es wieder weg. Und es war wieder wunderbares Wetter, also wunderbares blauer Himmel und so, es war wieder toll. Und wir haben uns gedacht, das haben wir richtig gemacht. Und dann sind wir losgegangen. Wir haben 2 Stunden, ungefähr 800 Höhenmeter, 2 Stunden auf die Hütten zum Geh gehabt. Und wenn wir genau in der Mitte drin waren, genau in der Mitte, nach etwa einer Stunde, kommt das Wetter wieder zurück. Und zwar von der Seite, wo es hingegangen ist, kommt es wieder zurück. Und ich sage, Hans, es war der Gelände, das waren so Strophen, da war alles ganz glatt. Es war alles glatt, da war kein irgendwie sowas zum Unterstellen oder Baum sowieso nicht mehr in der Höhe, nichts. Einfach nichts, alles glatter Fels. Und wir waren da zu dritt, wir haben dann Spezi gefunden mit unserem ganzen Bicke und Seil und Zeug, was wir dabei gehabt haben. Und das Wetter kommt zurück, und ich sage euch, es war so, wie man die Blitze, normalerweise sieht man Blitz von oben. Wir haben die Blitze gesehen, die waren über uns, die waren unter uns, die waren da um mich, die waren da um mich, die waren da. Die Blitze waren überall. Und wir waren mittendrin in dem Wetter, es war echt brutal. Und auf einmal flacke ich am Boden, also ich liege am Boden. Meine Spezien haben gemeint, jetzt ist er tot, jetzt ist er weg. Und ich habe mich dann wieder aufgerappelt. Die anderen haben die Uhren aber da, weil die Uhren haben so Magnetbänder gehabt, also ich habe Plastikbandel, das hat nichts gemacht. Und Gott sei Dank ist mir soweit nichts passiert. Aber es war irgendwie, so ein Blitz ist wahrscheinlich ganz nah gewesen, und irgendwie hat die Spannung mich irgendwie so erwischt, dass mich auf den Boden gehaut hat. Also es war wirklich, es war Brutal. Und dann haben wir versucht, uns einfach so in so einer gewissen Hocke so hinzusitzen. Ich meine, das war eben, um einfach nicht so exponiert zu sein. Und die Bicke und Steigeisen, die haben wir so 20, 30 Meter weg irgendwo abgelegt. Dann haben wir uns dann so hingeguckt auf den Bohnenanorak drüber. Allerdings, obwohl es August war, war das innerhalb von 5 oder 10 Minuten alles so kalt. Da hat es gekraupelt und hat es gekagelt da oben. Es war echt brutal, dass wir nicht mehr sitzen haben können, weil es einfach so kalt war. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir einfach, also wir zwei mal spezialisiert, dass wir einfach aufgehen, auf Risiko einfach weitergehen. Und der andere Bekannte ist wieder rückwärts wieder zurückgegangen, aber er hat genauso weiter zurück gehabt. Und dann sind wir ohne unsere Ausrüstung wirklich zur Hütte aufgegangen. Und ich habe schon gespannt, dass mein Herz so schnell schlagt. Da hat das Herz einfach geschlagt, dass man immer Herzklopfen gehabt hätte. Und dann haben wir auf die Hütte gekommen und da hat dann der Polizei geschlagen, so richtig. Und dann waren wir in der Hütte drinnen, ich habe nichts essen können. Es war einfach so, das Herz hat einfach immer so schnell geschlagen, auch die ganze Nacht, ich habe nicht schlafen können. Und am nächsten Tag in der Früh ist schon wieder irgendwie einigermaßen gegangen, dann bin ich langsam durch den Gipfel aufgegangen, weil ein bisschen Ehrgeiz habe ich doch gehabt. Und dann vom Gipfel wieder zurück, dann ist praktisch das nächste wieder gekommen. Also es war echt extrem. Warum ich euch das verzeihe, ist nicht, dass ich auf das Hinweise, dass ich einen schönen Bergtag gemacht habe, die letztendlich in nur ein Foto auf dem Gipfel und sonst gar nichts. Ansonsten war nur echt Gefahr. Aber dass man einfach in Situationen kommen kann und die Kinder einfach sehr überraschend kommen, da wo man, was möchtest du machen, wenn die Blitze zucken von hinten, von vorn, von unten und oben, wenn die einen erwischt, dann bist du einfach wirklich platt. Und so stellen wir es einfach auch beim Paulus vor, dass er in so einer Situation gewesen ist, die jederzeit auf uns zukommen kann. Und wie der Max auch gesagt hat, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten wird. Zum Besten ist auf alle Fälle so, dass ich euch heute was erzählen kann und dass ich im Laufe der Zeit auch noch einige Ereignisse Jesus kennengelernt habe. Naja, wie gesagt, und so ist einfach, ich konnte euch jetzt was verzeihen. Und wenn das jetzt heute war, und wie ich vor 2 Wochen wir einige Zeugnisse da gewesen sind und ich auch eins gehabt habe, wo man auch weiß, wenn man in Situationen ist, wo es einem nicht so gut geht, wo man wirklich auf Hilfe angewiesen ist und auf Gottes Hilfe, aber auf die Hilfe von den Geschwistern der Gemeinde, dann ist einfach so, dass man da getragen ist. Dass man wirklich einfach, wenn es einem schlecht geht, wenn man was zu durchstehen hat, einfach Schwierigkeiten hat, wenn man die Gemeinde mit Anteil nehmen lässt, wenn man das einfach auch verzeiht, ob durch ein Zeugnis, dass man mit jemandem redet drüber, einfach sich eröffnet und dass man sagt, du, mir geht so und so, dieses und jenes, dass auch jemand für einen beten kann. Und wie das so ist beim Paulus, er hat der Gemeinde erzählt von seinen Erlebnissen und von seinen Gedanken und er hat auch so von seinem Vertrauen erzählt. Das hat praktisch auch die Gemeinde ermutigen können. Das heißt praktisch, dass der Paulus das gesagt hat, was ihm widerfahren ist und wie schlecht es ihm gegangen ist. Und dass Gott ihm doch gerettet hat. Das kann jemand anders auch Mut geben, dass er sagt, Mensch, wenn mir mal sowas passiert, dann mache ich es wie der Paulus. Dann habe ich auch Vertrauen auf Gott und Gott kommt schon. Und das praktisch auch er hat ja gewusst, dass wir ihm gebetet haben in der Zeit, dass er sich praktisch auch bedanken hat können. Und die Brüder und Schwestern der Gemeinden, in der Gemeinde, die haben auch danken können. Die haben Gott danken können für das, dass der Paulus und Timotheus wieder zurückgekommen sind. Und dass praktisch er auch ein Gebet erhört hat. Sie haben praktisch nicht machtlos. Und ich möchte es einfach auch so für uns rüberbringen. Das heißt, dass man im Laufe der Zeit alle mehrer untereinander zusammenwächst, dass man sich einfach auch offenbart. Das heißt jetzt nicht, dass jeder alles verzeihen muss, sondern nur, wenn er Vertrauen hat und wenn er da erfahren, wie der Franz gesagt hat, dass man erfahren, was sagen kann, dass es eine andere Position ist, aber nicht so schwierig ist. Dass man sich einfach in der Bewusstsein kommt, dass man als Gemeinde eine Gemeinschaft ist, wo man praktisch auch sie offenbaren kann, in dem Rahmen, in dem man mag, zu den Personen, die man mag oder zu alle. Und dass man auch um Gebet bitten kann, dass man auch um Rat bitten kann, dass man auch, wenn jemand einem was erzählt, dass er ihm schlecht geht, auch sieht, Mensch, den habe ich jetzt immer gemeint, bei dem geht alles gerade aus, bei dem vielleicht sogar Neid aufgekommen ist, weil bei dem alles klappt. Dass man einfach da eine Offenheit kriegt im Laufe der Zeit. Es ist nämlich so, es ist bei niemandem geht alles so gerade, wie man vielleicht meint. Der eine hat gesundheitlich irgendwas, der eine hat mit der Arbeit irgendwas, beim anderen ist in der Beziehung irgendwas, der andere ist stolz, weil es ihm so gut geht und es mangelt ihm an Gottvertrauen. Wisst ihr, es ist nämlich auch so, wenn es einem recht gut geht, dann meint man manchmal, oder meint derjenige, man braucht keinen Gott. Ich bringe das alles schon auf die Reihe. Mein Gott ist so nebenbei, der ist schon gut, aber ist nicht unbedingt so notwendig. Und so ist mir einfach wichtig, halt das für euch rüberzubringen, dass man es in der Gemeinde gegenseitig einfach auch nimmt, auf den anderen auch eingeht, sich auf der anderen Seite auch öffnet, dass man sich gegenseitig aber auch Mut macht. Wenn jetzt irgendjemand wirklich in einer schlechten Lage ist, dass man einfach sagen kann, vielleicht kann man ja mit Rat zur Seite stehen oder auch mit Hilfe, oder man kann einfach für ihn beten. Und ich erinnere mich jetzt einfach an eine Zeit, an die letzten Monate, wo auch einfach Leute da gewesen sind, die für mich gebetet haben. Manche haben es gesagt, manche haben es nicht gesagt und einfach so gebetet, aber es ist einfach wirklich gut, wenn man weiß, man hat jemanden im Hintergrund, der einen einfach unterstützt. Und dass man einfach immer mehr lernt, auf Gott zu vertrauen. Das ist, wenn ich heute jetzt in die Runde frage und sage, wer vertraut auf Gott? Ja, wahrscheinlich auch jeder gute Christ sagen, ja, ich. Aber wenn man dann ganz ehrlich ist und dann mal sagt, naja, jetzt hat einmal das Geld weg oder das weg oder das weg, was man alles so hat, was dann überbleibt, dann ist man vielleicht in einer Situation, wo man sich denkt, naja, an das habe ich noch gar nicht gedacht. Ich habe schon gemeint, ich habe auf Gott vertraut, aber ich vertraue doch aber nur auf dieses oder jenes. Einfach diese auch so noch habe. Ja, und so ist einfach das Leben, wenn man längere Zeit mit Gott geht. Man merkt immer mehr, wie wenig man eigentlich selber in der Hand hat und wie viel das in Gottes Hand hängt. Was der Max heute erzählt hat, von einer Sekunde auf, ich schätze Max als fit einfach, da immer nur denke, dass er was feiert und irgendwie ist was einfach anders. Und so kann es einfach jeden gehen. Das wird jetzt kaum Angst machen. Das kann auch mit der Arbeitsstelle, das kann mit der Beziehung, das kann mit allem, kann mit den Kindern, das kann überall einfach so sein. Das soll nicht heißen, dass man Angst haben muss. Man soll einfach nur sehen, dass die Dinge, die man zur Seite gestellt hat, die man auch von Gott hat, dass einfach nicht auf ewige Zeiten vielleicht bei uns sind und dass vielleicht auch wackeln können. Aber Gott ist derjenige, der nicht wackelt. Gott ist das Fundament, der immer steht und auf dem wir uns immer verlassen können. Und das ist das im Laufe der Jahre, wenn man auch älter wird und so wie ich jetzt mal bei einem Krankenbesuch, da war ich der Jüngste draus und wir sind dann so rum, zuerst bis praktisch in die ganzen Krankheiten gegangen, weil der Franz erzählt hat, jeder hat irgendwas gehabt. Dann haben wir die Krankenhäuser durchgezogen und dann haben wir die über dieses und jenes so geredet. Es war ganz lustig. Aber im Laufe der Jahre sieht man, wie einfach die Menschen immer mehr dieses haben oder jenes haben und so und so. Und wenn man wirklich dann nachdenkt, ist einfach wirklich nur klug, auf Gott zu schauen. Und das ist das, was ich euch sagen möchte. Wir können von Petrus lernen. Der Petrus hat damals auf Gott vertraut. Und wir dürfen auch auf Gott vertrauen in unserem Leben jeden Tag. Und wenn wir wirklich unser Vertrauen auf Gott setzen, dann sind die anderen Dinge auch nicht mehr so wichtig. Dann kann man auch die anderen Dinge relativ, ich sage nicht unbeteiligt, aber dennoch einfach von der zweiten Position aussehen. Wenn Gott einfach unser Fundament ist, wir auf ihn vertrauen und die anderen Dinge kommen dann immer hinten noch. Und das, zu dem möchte ich euch ermutigen, euch untereinander auszutauschen in eurem Rahmen und euch einer gewissen Weise, wenn es euch recht ist, zu offenbaren und auch Geschwister in Anspruch zu nehmen, wenn es um Gebet geht und es einfach auch um Hilfe geht und das Vertrauen auf Gott wirklich jeden Tag einfach festzumachen. Und so wünsche ich euch nur eine gute Zeit jetzt beim Jan, was der Jan euch zu mir erzählen hat, und einfach in der Gegenwart Gottes zu bleiben und eine Gedanken auszurichten. Danke.
Guten Morgen. Wie ihr jetzt ja schon zweimal gehört habt, mindestens, war das alles so nicht geplant und man müsste eigentlich annehmen, nach allem, was die Wahrscheinlichkeitsrechnung sagt, dass das ein ziemliches Chaos heute Morgen gibt. Drei Menschen, drei verschiedene Themen, drei verschiedene Gedanken und ich muss euch leider enttäuschen, es passt alles zusammen. Ich habe, als ich gestern den Anruf kriegte von Toni, mir eigentlich nicht viele Gedanken gemacht, weil ich dachte, naja, das hatte ich sowieso mal vor, dann mache ich das halt morgen. Ich bin nämlich ein bekennender Frauenzeitschriftleser. allerdings Brigitte und so weiter nur im Notfall. Aber die Lydia, die lese ich eigentlich immer. Das geht so weit, dass ich ein Verbot von meiner Frau gekriegt habe, es zumindest nicht vor ihr zu lesen, weil ich ihr dann immer schon erzählt habe, was drin steht, bevor sie überhaupt die Zeit hatte, da mal reinzugucken. Und in der Lydia, also alle Männer, das beißt nicht, ne? Es färbt auch nicht ab oder so, es macht euch auch nicht irgendwie zu Rockträgern oder, also man kann das ruhig lesen. Manchmal versteht man sogar Frauen dadurch ein bisschen besser. Ist ein Artikel gewesen, den ich euch wirklich empfehlen kann, selbst wenn ihr zu Hause vielleicht nicht die Lydia habt, kriegt ihr vielleicht irgendwo eine Kopie, ich mache euch sonst auch gerne mal einen Brief eines Vaters an seinen Sohn in der jetzt aktuellen Lydia 1, 2011, wo er nicht nur seine Liebe zu seinem Sohn sehr schön beschreibt, sondern da auch die Parallelen zieht zwischen Gottes Liebe zu ihm, seiner Beziehung zu Gott und der Beziehung seines Kindes, seines Sohnes zu ihm. Ein wunderbarer Artikel, ich wollte ihn euch vorlesen, ein paar Sachen dazu sagen und dann brauche ich mich ja gar nicht mehr großartig vorbereiten, passt. Na, jetzt merkt er schon, das kommt nicht. Warum? Weil ich einen anderen Gedanken hatte, der mich nicht wirklich losgelassen hat. Allerdings, wer uns kennt, weiß, am Sonntagmorgen groß Predigt vorbereiten ist auch nicht so wirklich die Zeit. Deswegen kommt er jetzt sozusagen in einen Genuss einer Rohfassung. Ich bitte, schleift ein bisschen mit, da wo noch Ecken und Kanten sind. Und ich möchte den Herrn bitten, Herr, dass du uns einfach mit dem Heiligen Geist jetzt die Stellen entschlüsselst, die vielleicht etwas verschlüsselt sind, Herr. Und dass du wirklich die Herzen aufmachst, meins genauso wie alle anderen, dass wir wirklich dich erkennen. Danke, Herr. Amen. Ich habe vorab ein paar Bibelstellen, die habe ich zumindest noch raussuchen können. Ich fange an mit Matthäus. Muss ich noch mal ein bisschen gucken. Matthäus 7, 24, wer mitzählen will, lesen will. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf dem Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf dem Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da fiel es und sein Fall war groß. Dann springen wir mal in die Psalmen. Psalm 62, 2, wo es heißt, nur auf Gott wartet still meine Seele, von ihm kommt mein Heil. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine hohe Burg, ich werd nicht allzu wanken. Ich finde es schön, dass er hier schreibt, nicht allzu. Weil wenn er hier schreiben würde, ich werde nie wanken, dann würden wir wahrscheinlich sagen, um Gottes Willen, und warum wank ich dauernd so? Aber er schreibt ganz bewusst, glaube ich, hier, ich werde nicht allzu sehr wanken. So wie der Hermann in seinem Wort irgendwo auch schreibt, ich werde das geknickte Rohr nicht brechen. Ich glaube, wir alle kommen mal in Situationen, wo wir schwanken, wo wir wanken, wo wir vielleicht auch im wahrsten Sinne des Wortes geknickt sind. Aber der Herr wird uns nicht brechen. Jetzt gehen wir mal nochmal ein Stück weiter zum 1. Samuel 2,2. So ein bisschen. Es ist niemand heilig wie der Herr. Es ist keiner außer dir und es ist kein Fels wie unser Gott. Es geht nicht darum, unser Haus auf irgendeinen Fels zu bauen. Und es gibt in der Welt viele Felsen. Die schreien, hallo, ich bin der Fels, bau auf mich. Aber es gibt nur einen Fels, der wirklich hält, und das ist der Herr. Gehen wir zurück. Keine Angst, es ist zwischendurch, sage ich auch nochmal was, es ist nicht nur Bibelstellen, aber trotzdem zur Einleitung nochmal zu dem Psalm. Psalm 1, sozusagen der erste. Psalm 1, 3. Oder fangen wir an mit 1. Fangen wir ganz am Anfang an. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, da die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und in seinem Gesetz forscht Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken und alles, was er macht, gerät wohl. Und als letzte Stelle Matthäus 7,17, wo es nochmal heißt, so bringt jeder gute Baum gute Früchte. Der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine gute Früchte bringen. Darum sollt ihr sie, heißt es dann im Vers 20, an ihren Früchten erkennen. Ich will euch heute ein bisschen was sagen über Bäume. Wir haben eben schon was gehört über Felsen vom Hans, auf dem wir bauen können, aufs Vertrauen auf den Herrn und nicht auf die Welt. Wir haben vom Franz heute schon gehört, wie schnell es geht, dass wir uns vom Fels ein wenig wegbewegen, wie schnell es geht, dass wir vergessen, und wenn es nur für die Situation ist, worauf wir wirklich gegründet sind. Und deswegen würde ich gerne heute über Bäume reden. Und zwar im Sinne von, was für ein Baum wollen wir sein? Da gibt es Bäume, die sind wie Fichten. Fichte ist ja ein schöner Baum, gibt es ja nichts zu sagen. Sie wachsen wahnsinnig schnell. Also aus Sicht einer Eiche zum Beispiel sind das die absoluten Überflieger. Die schießen sozusagen an ihnen vorbei. Also gut, aus unserer Sicht geht es dann doch etwas langsamer. Aber es ist so. Aber eine Fichte, wer sich da ein bisschen mit beschäftigt hat, hat da auch ein Problem. Eine Fichte, die für sich alleine irgendwo steht, wird gefällt von jedem Wind. Eine Fichte ist im Normalfall nur im Zusammenhang mit vielen anderen Bäumen überhaupt in der Lage, vernünftig einem Sturm zu trotzen. Und ich kann euch sagen, wir haben an der Arbeit auch relativ viel Grund, unter anderem auch Wald, und wir haben noch genau eine Fichtenschonung. Das ist die letzte, die ich noch nicht geschafft habe, abzuholzen, weil sie einfach noch nicht reif ist, und zu ersetzen durch einen Mischwald, was eher meins ist. Und es war vor 2 Jahren ungefähr, da rief mich der Förster ganz verzweifelt an, sagte, kommen Sie bitte sofort in den Wald. Und ich ging in den Wald. Und was war passiert? Naja, der Nachbar oder die Nachbarin hatte sich mit über 85 von irgendeinem windigen Geschäftsmann überreden, übertölpeln lassen und hatte die Abholzrechte für ihren Wald ihm verkauft. Wie sich hinterher herausstellte, auch noch viel zu billig. Und was machte dieser? Der fuhr mit seinem Forester, mit seinen großen Waldmaschinen, das sind Ungeheuer auf Ketten, die innerhalb kürzester Zeit wahnsinnig viele Bäume fällen können, fuhr in den Wald. Und was machte er? Weil er schlau war, auch wenn es verboten ist, er fällte zuerst die Bäume, die direkt an der Grenze waren. Weil er wusste, sobald wir es merken, dass er Bäume fällt, würden wir ihn darauf hinweisen, dass er bitte, so wie es erlaubt ist, die letzten 10 Meter, glaube ich, sind es, also es gibt eine bestimmte Meteranzahl, vor unserem Wald stehen lassen. Nämlich zum Schutz unseres Waldes. Und genau die Bäume hat er zuerst gefällt, sodass, als wir hochkamen, alles zu spät war. Und was passiert dann? Es war die Wetterseite, es hat nicht lange gedauert und auch unser Wald lag da nieder. Warum? Kein Schutz. Da war kein Windschutz mehr. Und so ist die Fichte. Die Fichte wächst schnell, aber sie gründet nicht wirklich tief. Und so ist auch manchmal unser Glaube. Und ich möchte heute eigentlich ganz ähnlich, ganz gleich wie meine Brüder, auch wenn es nicht meine leiblichen sind, euch auffordern zu entscheiden, wollen wir wirklich Fichten sein und auch darüber nachzudenken, sind wir Fichten? Was sind Fichten im Glauben? Fichten im Glauben gründen nicht tief, sondern gründen flach, aber wachsen schnell. Es ist so wie so ein Strohfeuer häufig. Man geht auch jedem nach, was so als neuen Impuls da ist. Da ist ein Redner, da ist eine neue Lehre, da ist eine neue Idee und man ist wie so ein Strohfeuer entflammt. Man entflammt auch andere, ist das durchaus auch dann positiv zu sehen, aber es ebbt auch gleich wieder ab. Und wenn wirklich ein Sturm kommt, dann hat man nicht tief genug gegründet. Wie können wir denn tief genug gründen? Guckt euch eine Eiche an. Eine Eiche braucht lang. Aber wenn eine Eiche steht, dann steht sie. Und eine Eiche ist nicht so schnell. Eine Eiche ist vielleicht am Anfang auch nicht so spektakulär wie manch anderer Baum. Aber eine Eiche hat ganz tiefe Wurzeln. Und diese Wurzeln gehen direkt in die Erde rein und halten diesen Baum. Und diese Wurzeln versorgen auch den Baum. Mit was? Mit Wasser, mit Nährstoffen und so weiter. Und ich will weiter dieses Bild ein bisschen spinnen. Wir haben eben von dem Baum gesprochen, der am Fluss steht, der gute Früchte bringt. Was ist denn der Fluss? Der Fluss ist der Herr. Das heißt, in dem Moment, wo wir uns immer wieder ernähren von seinem Wasser, dann können wir gute Früchte bringen. Aber dazu brauchen wir Wurzeln, weil wenn wir keine Wurzeln haben, werden wir gar nicht da reingehen. Wo sind unsere Wurzeln? Unsere Wurzeln können wir hier reinschlagen. Da ist alles drin, was wir brauchen. Aber das müssen wir tun und da müssen wir tief reingehen. Und das nützt es auch nichts, dass wir davon lesen oder davon hören, dass andere tiefe Wurzeln haben. Es nützt uns unter Umständen auch nichts auf Dauer, neben jemanden zu stehen, der tiefe Wurzeln hat. Weil wir haben es auch gerade gehört, wie schnell kann diese Sicherheit genommen werden. Sondern wir müssen eigene Wurzeln machen. Und der Herr ruft uns auch immer wieder dazu auf, das ständig zu tun. Nicht nur einmal am Anfang und zu sagen, ja, am Anfang habe ich doch gegründet und das muss doch reichen. Ich habe heute im Lobpreis nochmal das Bild gehabt vom Manna. Der Herr hat sein Volk ernährt, auf wundersame Weise, indem er Manna vom Himmel regnen ließ. Aber zwei Dinge sollten uns dabei auffallen. Zum einen, nur Mund aufmachen reicht nicht. Wir müssen uns schon bücken und es nehmen und es sammeln für den Tag. Und das Zweite, wer es gelesen hat, die Geschichte ist ja nun bekannt, das reicht nicht auf Vorrat. Diejenigen, die versucht haben zu sagen, oh, da ist jetzt ganz viel da, jetzt sammeln wir und legen uns Vorrat an dieser Speise, haben schnell gemerkt, es ist sofort ungenießbar. Sie müssen jeden Tag neu davon essen. Und deswegen möchte ich euch an der Stelle auch aufrufen, immer wieder zum Brot des Herrn zu gehen und immer wieder davon zu kosten und euch tief zu gründen, weil die Stürme werden kommen. Und da nützt es nichts, andere zu kennen, die tief gründen. Noch einmal. Und es nützt auch nichts, euch an jemanden zu hängen, der tiefe Wurzeln hat. Das ist gut für die Wachstumsphase. Da gibt es Glaubensriesen, da gibt es Menschen, die tief gegründet sind, an denen man sich anlehnen kann, solange man noch ein kleines Pflänzchen ist. Aber dann entscheidet euch selber groß zu werden. Entscheidet euch eigenen Wurzeln zu bilden, dass auch ihr vielleicht irgendwann anderen als Stütze dienen könnt. Weil sonst passiert so wie ist manchmal in der Wüste passiert. Ich weiß nicht, ob es jemand schon gesehen hat. Ich leider nicht. Ich habe nur davon gehört und Bilder gesehen. Es gibt Zeiten, wo die Wüste blüht. Wo eine Wüste ein riesen Farbenmeer an Blumen ist. Wunderschön anzusehen. Und wer zufällig genau in der Zeit dorthin kommt, würde sagen, was für ein fruchtbares Land. Wie wunderschön das dort ist. Aber diese Pflanzen, die dort blühen, haben so gut wie keine Wurzeln. Sie leben von dem Regenguss, der dann gerade da war. Und der kommt selten. Der ist alle paar Jahre unter Umständen nur. Und den Rest der Zeit sieht man diese ganzen Blumen nur als Körner irgendwo im Sand. Und erst wenn es wieder regnet, blühen sie auf, sehen wunderschön aus und sind dann wieder weg. Soll so unser Leben im Herrn sein? Oder wollen wir wirklich am Fluss unsere Wurzeln schlagen und gute Früchte bringen, beständig sein, uns den Schutz suchen anderer Bäume und zusammenstellen, das, was der Hans gesagt hat, gemeinsam jeden Sturm trotzen, aber dennoch nicht unsere eigenen Wurzeln vergessen, die selber tief gegründet sein sollten. Und die tief gegründet sein sollten in dem Fels, der Herr ist. Und nicht gegründet werden sollten in anderen Felsen oder anderen Schottersteinen, die behaupten, der Herr zu sein oder die behaupten, eine Sicherheit zu geben. Es gibt ein paar Schlingpflanzen, das gebe ich zu, die sind sehr erfolgreich darin, sich um Bäume zu winden und deren Stärke und Festigkeit zu nehmen. Und das ist okay. Aber das ist, glaube ich, nicht das, was der Herr für uns hat. Lasst uns selber gründen. Ich möchte für uns als Gemeinde beten, in dem Sinne. Herr, ich möchte, dass du diese Gemeinde zu einer Gemeinde von Menschen machst, von Kindern, deinen Kindern, die tief gewurzelt sind, tief gegründet sind, die ein tiefes und gutes Fundament zu dir haben, Herr. Herr, und die verbunden bleiben mit diesem Fundament und nicht nur locker auflegen. Herr, und du wirst sie nähren jeden Tag. Und du wirst ihre Wurzeln immer mehr und immer tiefer in dich versenken lassen, Herr. Herr, segne jede Frucht, die hervorgeht aus dieser Gemeinde, aus jedem Einzelnen von uns. Schütze die Bäume, schütze die Menschen, die noch Schutz bedürfen und Schutz suchen können in dieser Gemeinde. Aber gib jedem von uns auch den Willen, selber zu wachsen. Herr, wir wollen aufhören, immer nur nach der Milch zu verlangen und wirklich feste Speise zu uns nehmen, wie du es in deinem Wort sagst. Denn wir wollen werden, ja, wie erwachsene Christen, Herr, tief verwurzelt in dir. Danke, Herr, dass du der Fels bist. Herr, dass unsere Stärke nie aus uns selber herkommen muss, sondern dass wir uns an dir festhalten können, Herr. Danke, Jesus. Amen. Ich wünsche euch in diesem Sinne eine wachstumsreiche Woche. Genießt die Woche mit dem Herrn. Lasst euch nicht vom Winde verwehen oder wegwehen. Und wir sehen uns am Sonntag einfach wieder. Bis dahin.